Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum wird in Deutschland heute wieder groß über Annie Ernaux berichtet? Wie wird der Protest im Iran in Deutschland unterstützt? Und wie klingt Anton Tschechows Platonow mit Musik? Annie Ernaux, die Literaturnobelpreisträgerin 2022. Selten wurde eine Entscheidung aus Stockholm so einhellig gefeiert. Aber in deutschen Medien haben sich drei Buchstaben in die Begeisterung geschlichen. BDS. Sie stehen für die Bewegung, die die israelische Palästinenserpolitik scharf kritisiert. Der Schlagzeile in der israelischen Jerusalem Post, Annie Ernaux habe sich 2019 mit 100 anderen prominenten Franzosen gegen die Übertragung des Eurovision Song Contest in Tel Aviv ausgesprochen und den BDS nicht nur einmal unterstützt, folgt die Bild-Zeitung unter der Überschrift »Die dunkle Seite der Literatur-Nobelpreisträgerin«. Spiegel Online spricht von Antisemitismusvorwürfen und Nils Minkmar in der SZ von politischer Dummheit der Schriftstellerin. Barbara Finken ist Professorin für französische Literatur an der LMU. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was können Sie uns zum politischen Menschen Annie Ernaux sagen?
Annie Ernaux hat besonders in ihrer Jugend sehr starke Affinitäten zum Kommunismus gehabt und ist immer ihr Leben lang eigentlich eine in der Politik engagierte Schriftstellerin gewesen. Aber ihre Sympathien liegen ganz klar links.
Was beinhaltet das denn?
Annie Ernaux, wenn man ihre Bücher liest, dann weiß man, dass er ist auf eine katholische Mädchenschule gegangen, wo das Versprechen eben gegeben wurde, einer, alle sind gleich, es gibt nicht arm, nicht reich, es gibt nicht Männer, nicht Frauen, es gibt sozusagen keine Klassenunterschiede, wir sind alle eine große Familie. Und in Rebellion dagegen hat sie dann praktisch ein kommunistisches, und damals war die kommunistische Partei ja noch sehr stark, ein kommunistisches Engagement abgeleitet.
Und wie steht es mit Ihrem Verhältnis zu Israel, zur Palästinenserpolitik der israelischen Regierung? Ist das in Frankreich bekannt?
Ja, das ist in Frankreich bekannt. Und wie wir auch an der Berichterstattung in der Jerusalem Post gesehen haben, waren das ja jeweils sehr breite Bewegungen. Die sind unterzeichnet worden von 100 Intellektuellen, von 80 Intellektuellen. Die sind selbstverständlich bekannt. Man muss vielleicht auch mal überlegen, dass wir in Deutschland da eine Sonderstellung vielleicht einnehmen, aufgrund unserer Geschichte, zu Recht. Aber dass in anderen Ländern der BDS deutlich breiter, also auch in der intellektuellen Schicht, deutlich breiter unterstützt wird als bei uns.
Lassen Sie uns noch mal in Frankreich bleiben. Wird diese Haltung dann überhaupt gar nicht kritisiert oder spricht man auch da hier und dort von einer politischen Dummheit der Annie Ernaux?
Also ich glaube, politische Dummheit, das gibt es nicht, weil das ist immerhin das Land der freien Meinungsäußerung und man schätzt im Prinzip diese freie Meinungsäußerung. Das ist natürlich eine sehr konfliktreiche öffentliche politische Sphäre, aber da wird es selbstverständlich für normal gesehen, dass man darin eine Position ergreift. Und man muss in diesem Punkt ja auch weniger ängstlich sein, wenn Sie so wollen, oder weniger vorsichtig sein vielleicht, als wir das aus historischen Gründen vielleicht tatsächlich sein sollten. Ich möchte aber noch eine Bemerkung machen. Ihr wird ja auch vorgeworfen in dieser Jerusalem Post, dass sie sich für die Begnadigung von Abdallah eingesetzt habe. Ja, von George Abdallah, dieses libanesischen Kommunisten, der einen amerikanischen Offizier, glaube ich, in Frankreich ermordet hat. Und der wurde 2013 begnadigt. Und da hat sich übrigens auch eine französisch-jüdische Union für Frieden für eingesetzt. Ja, also das waren durchaus Aktivitäten, die von einer wirklich breiten und auch jüdischen Öffentlichkeit getragen worden sind.
Ich knüpfe nochmal an das an, was Sie vorhin anmerkten, nämlich die besondere Situation, in der Deutschland ist und damit eben womöglich auch die mediale Öffentlichkeit. Denn Frankreich feiert Ihre Literatur-Nobelpreisträgerin. Sehen Sie mit Blick auf Deutschland einen Zusammenhang zwischen der Anti-BDS-Resolution des Bundestags und dem großen Widerhall des Berichts der Jerusalem Post in den deutschen Medien heute?
Ja, absolut. Das ist ja ganz klar, dass wir in diesem Thema extrem sensibilisiert sind. Und wie Sie sagen, diese Einstufung des BDS als antisemitisch ist ja allein von dem Wort her problematisch, ja, weil der BDS ist ja eine Bewegung, die gegen die israelische Politik in den Palästinensergebieten ist. Das sind ja beides, wenn Sie so wollen, die Palästinenser und die jüdischen Leute sind ja beides Semiten. Also insofern ist dieses Wort eigentlich schwierig als Brandmarkung, wenn Sie so wollen, einer politischen, antistaatlichen und ja nicht rassistischen Bewegung.
Dem Tagesspiegel kommt Literaturnobelpreisträger Peter Handke in den Sinn, der sich ein weiteres Mal vom serbischen Staat hat auszeichnen lassen. Kann Annie Ernaux nach 3 Tagen mit dem Titel Literaturnobelpreisträgerin schon beschädigt sein, beschädigt werden?
Also ich halte ihre politische Position, dass man sich gegen die israelische Politik in den Palästinensergebieten wendet, im Prinzip für eine sehr konsensfähige Meinung. Ja, ich würde daraus in keinem Fall Antisemitismus ableiten und ich glaube, dass das auch wirklich falsch ist. Ja, also es gibt keinen Anhaltspunkt in ihrem Werk, der irgendwie für Antisemitismus spricht. Ich finde, man darf auch nicht in einer Position, wo man die anderen immer brandmarkt, wo man permanent Angst schürt, wo man sich politisch dumm verhält. Ich finde, das ist eine feige und unangebrachte Position. Ja.
Aber wäre es nicht wiederum auch zu einfach zu sagen, ein Schriftsteller ist ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin ist eine Schriftstellerin?
Also ich selbst fand das pro-serbische Engagement von Handke extrem schwierig. Man muss auch immer gucken, was da passiert. Das waren Kriegsverbrechen größten Ausmaßes. Israel wird in dieser Palästinenserbesetzung ja als der Aggressor wahrgenommen. Und man muss ja auch immer überlegen, es ist ja eigentlich eine David- und Goliath-Geschichte. Ja? Also wer für die Schwachen, wer für die Starken. Und da finde ich, ist Mut eigentlich eine ganz schöne Sache, auch wenn er politisch dumm ist.
Aber dass es sich um Goliath und David handeln könnte, schon alleine das, das wissen Sie auch selber, ist eine Position, über die in Deutschland diskutiert wird.
Genau. Und Diskussion ist ja auch immer gut. Und natürlich kann man das auch anders sehen. Und das sehe ich auch wirklich ein. Ja? Aber trotzdem aus einem Statement gegen eine bestimmte Politik, die Israel in der Nachfolge der europäischen Kolonialstaaten sieht. Auch das ist umstritten. Ja? Aber aus einer politischen Äußerung ein Todesurteil zu machen, das finde ich wirklich unzulässig.
Todesurteil inwiefern?
Naja, wie Sie gesagt haben, ist Annie Ernaux jetzt schon beschädigt? Ist sie gebrandmarkt als und so weiter? Ja?
Barbara Finken, Professorin für französische Literatur in München. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke.
In Kriegen Kohle machen, weil Gas an die Rüstungsindustrie verkauft wird. Georg Kaisers Drama um das kapitalistische System, giftige Skrupellosigkeit, fanatischen Fortschrittsglauben und eine abhängige Arbeiterschaft wurde Ende September in Dresden neu inszeniert. Heute Abend hatte das über 100 Jahre alte Stück in der Stadt Premiere, in der der Dramatiker 1878 geboren wurde, in Magdeburg. In dem Stück erzählt die Frau eines Arbeiters vom Job im Gaswerk.
Der Triebwagen rollt immer. Vorwärts und rückwärts, rückwärts, vorwärts. Der Mann rollt mit. Der Mann rollt mit, weil der Fuß an ihm ist. Bloß sein Fuß ist wichtig. Der tritt den Schaltblock auf Stillstand und Antrieb. Tritt und tritt und tritt. Wenn nur nicht der Fuß so fest an dem Mann wäre. Der Mann könnte leben. Aber sein Fuß hält ihn auf dem Triebwagen, der vorwärts und rückwärts rollt.
Michael Lages hat sich in Magdeburg Gas von Georg Kaiser in der Inszenierung von Florian Fischer angesehen, der vergangenes Jahr den Mülheimer Dramatikerpreis bekommen hat. Georg Kaisers Gas hat 3 Teile. Welche haben Fischer besonders interessiert?
Naja, tatsächlich bleibt nur, sagen wir mal, die Hälfte von Teil 1, also von Gas 1 übrig. Das erste Stück heißt Die Koralle, kommt nicht vor. Im zweiten gibt es eine Gasexplosion, eine Explosion im Gaswerk. Und da beginnt das Stück, wie meistens übrigens in Inszenierung. Und dann geht es bis zu dem Punkt, wo das Militär sich meldet und die Gasproduktion, die jetzt wieder aufgenommen werden soll, für kriegswichtig erklärt. Im dritten Teil, Gas 2, ist dann tatsächlich Krieg. Und man muss ja bedenken, das Stück ist von zwischen 1917 und 1920 entstanden. Da wusste man noch sehr genau, wie Gas als Giftgas im Krieg eingesetzt wird. Und insofern ist diese Schlusswendung bei Kaiser klar. Sie sagt uns aber heute theoretisch wahrscheinlich nicht mehr viel. Tatsächlich geht es nur um die Firma, um die Fabrik, um die Explosion und das, was daraus für die verschiedenen davon Betroffenen folgt.
Ja, was denn?
Ja, zwei verschiedene Haltungen. Die eine ist die des Unternehmers. Eigentlich ist es schon der Sohn des ersten Unternehmers, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Der nämlich erkennt, dass die Technologie, mit der er vielen Leuten Brot und Arbeit gibt, aber natürlich auch selber verdient, dass diese Technologie einerseits am Gipfel ihrer technischen Fortschrittlichkeit ist. Also man kann sie nicht mehr verbessern, aber gleichzeitig kann man auch das Risiko nicht ausschließen, dass es irgendwann mal den extremen Fehler gibt. Dieser Fehler ist nicht auszumerzen. Und weil er das sieht, ist er der Ansicht, der Unternehmer, dass man vollkommen aussteigen sollte aus dieser Technologie, aus der Herstellung von Gas und den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen sollte. Klingt ein bisschen esoterisch, es klingt auch ein bisschen im Stück so, als wolle er einfach nur zurück in die Natur und weg mit der industriellen Gasproduktion. Das ist ein bisschen verkürzt, aber das ist die eine Haltung. Die andere ist die des Ingenieurs, der eigentlich rausgeschmissen werden soll, des Fehlers wegen, der aber sagt, nein, wir müssen an dieser Technologie weiterarbeiten. Wir sind sozusagen die, die als Einzige mit ihr umgehen können und als Einzige dafür sorgen können, dass sie ja zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird. Das ist der zentrale Konflikt. Der ist sehr scharf und sehr genau und in dieser expressionistisch etwas brockigen, knochenhaften Sprache, die auch gerade eben zu hören war, definiert. Und damit beschäftigt sich tatsächlich das Stück von 1918. Aber das ist ja auch hochgradig aktuell. Es war hochgradig aktuell, als wir noch über Atomenergie geredet haben. Denn es war genau der Konflikt, an dem sich die Debatte über die Atomenergie befunden hat, vor inzwischen auch schon 30, 35 Jahren. Und es ist heute die Überlegung, ja, um die Welt zu retten, wie das so oft so schön heißt, müssen wir eigentlich nur sämtliche Industrie abschaffen. Das wäre eine Chance, vielleicht die einzige, und es wird keiner machen. Und genau in diesem Punkt, glaube ich, interessieren sich jüngere Regisseure im Moment gerade wieder für diesen Stoff, weil er die Frage so fundamentalistisch stellt. Ne? Also müssen wir wirklich aufhören mit allem, damit der Mensch überleben kann? Das ist die Position, die im Stück formuliert wird. Oder machen wir weiter wie bisher mit dem Risiko, dass uns irgendwann alles um die Ohren fliegt?
Sie haben es gesagt, Georg Kaisers Gas entstand mit Blick auf den Ersten Weltkrieg. Man wusste um die Gaseinsätze und das große Leid. Schaut jetzt Florian Fischer in die Zukunft oder hat er Stoff genug, um das zu reflektieren, was Sie gerade angeschnitten haben?
Also ich glaube, die Debatte, die in diesem Stück geführt wird, die ist schon stark genug, um daraus Theaterabende zu machen. Die Inszenierung ist eine, die sehr viel sozusagen mit historischen Anleihen spielt. Sina Manthey hat relativ viel Expressionistisches zitiert in der Farbgebung der Bühne, in einzelnen architektonischen Elementen. Und es geht bis in die Kostüme, die sind von Carla René Lohse, die zitieren auch so ein bisschen diese eckigen, kantigen Klamotten, die sozusagen auf Bildern aus dem Expressionismus immer wieder zu sehen sind. Es ist also durchaus eine Inszenierung, die historisch andockt, die aber in der emotional angeschärften Auseinandersetzung, die die Figuren um diese zentrale Frage führen in diesen etwa anderthalb Stunden Spielzeit, da ist sie eben auch aktuell. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer, so Gegenwart hinein zu Geheimnissen in so alte Texte. Aber hier schreit's einen geradezu an. Das ist ein Text, der jetzt in der Gegenwart steht und uns die Frage stellt, und die wurde auch damals nicht beantwortet, uns die Frage stellt, wie weit wir uns als Menschheit, als Bürger, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber an die industrielle Entwicklung und an die Technologie verkaufen oder ob wir sie einfach lassen. So einfach ist es, wenn man das Stück sozusagen von dem ganzen Drumherum des Expressionismus entkleidet, dann bleibt das übrig. Und das ist, glaube ich, für die Auseinandersetzung mit Gegenwart sehr seriöse Position. Und Florian Fischer und das neue, muss man ja auch mal dazu sagen, neue Magdeburger Ensemble, neue Leitung, neue Schauspieldirektion, neuer Intendant. Das macht das ziemlich klasse und wird an dem Abend in der Premiere vom Hause auch heftigst gefeiert.
Michael Lages, nach der Premiere von Gas am Theater Magdeburg. Die nächsten Vorstellungen sind am 12. und 16. Oktober. Frauen, die sich demonstrativ ihre Haare abschneiden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat das aus Solidarität mit Iranerinnen nicht getan, aber heute die Kopftuchpflicht im Iran als Versuch der Unterdrückung kritisiert. Nordrhein-Westfalen setzt Abschiebung in das Land der Mullahs aus, weil auch heute auf protestierende Menschen in 4 iranischen Städten geschossen wurde. Franziska Bure berichtet über Protest und Solidarität in Berlin.
Frau, Leben, Freiheit, rufen die Menschen vor dem Brandenburger Tor. Zur Kundgebung gekommen ist auch die deutsch-iranische Choreografin Mojgan Hashemian. Sie arbeitet am Maxim-Gorki-Theater. Nur wenige Theater haben sich bislang solidarisch mit der feministischen Revolution in Iran gezeigt, meint Hashemian.
Es gibt nur sehr wenige Häuser, die sich damit befassen. Als ich gesagt habe, wir brauchen einen Raum, wir müssen etwas tun, hat das Maxim-Gorki-Theater sofort reagiert, hat gesagt, gut, dann machen wir hier die Plakate für die Demo. Und sowas wünsche ich mir einfach in viel größerer Dimension.
Die Proteste in Iran wühlen in diesen Wochen Zehntausende Deutsch-IranerInnen auf. So auch die Komponistin, Sängerin und Musikerin Simin Samavati. Sie sieht sich als Künstlerin und Mensch in der Verantwortung, den Protestierenden in Iran beizustehen. Und sie ermutigt auch andere dazu.
Es darf nicht aufhören, gerade das, was wir jetzt eben auch außerhalb des Irans an Unterstützung geben können als KünstlerInnen. Ich finde es gut, selbst wenn Leute ihren Mund aufmachen, die vielleicht nur Teilwissen haben oder nur sehr wenig mitbekommen. Aber wir müssen halt alle drüber reden, sonst ändert sich's nicht.
Mojgan Hashemian hofft auf das ganz Große, auf das Ende der Islamischen Republik.
Ich habe nie gedacht, dass wir die Revolution miterleben können und die Befreiung so vieler Menschen und dass sich Familien wieder vereinen können, die so zerrissen worden sind durch die ganze Welt. Und das sind so ganz große Hoffnungen und ich glaube immer mehr daran, dass das passieren wird in naher Zukunft.
Die deutsch-iranische Regisseurin und Performerin Sahar Rahimi erlebt eine Wechselbeziehung zwischen den Protestierenden in Iran und der Solidarität im Ausland.
Ich finde diesen Mut extrem inspirierend. Also ich finde den sehr, sehr bestärkend und ich habe das Gefühl, ich kann unglaublich viel aus den Protesten und der Bewegung gerade lernen. Wie die Männer gerade zum Beispiel hinter den Frauen stehen und man das Gefühl hat, da sind Feministinnen von allen Geschlechtern vereint.
Befeuert werden die Proteste in Iran auch von den zahlreichen Opfern der Gewalt, deren Gesichter und zum Teil herzzerreißende Videos tausendfach in sozialen Medien geteilt werden. Sahar Rahimi nennt ein Beispiel.
Es gibt diese junge YouTuberin Sarina Esmaizade, die in diesen Protesten auch getötet wurde und sie hat in einem ihrer Videos gesagt, was ist denn anders an mir als an einem Teenager, der in L.A. sitzt? Warum habe ich nicht die gleichen Rechte? Sie fordert einfach ihre ganz basalen Menschenrechte ein, als Jugendliche unbeschwert mit 16 ihr Ding machen zu können. Und das geht im Iran nun mal nicht und das akzeptiert diese Generation einfach nicht mehr.
Alle Deutsch-IranerInnen und ihre Verbündeten kennen die Angst, nicht wieder in den Iran einreisen zu können, wenn man sich mit den Protestierenden solidarisiert. Doch noch nie haben sich so viele deutsch-iranische KünstlerInnen öffentlich positioniert. Sahar Rahimi nennt dafür ein persisches Credo.
Es gibt einen Spruch auf Farsi, der heißt, mein Blut ist ja nicht röter als das Blut der anderen. Und das ist so ein Spruch, den man jetzt gut anwenden kann. Das Blut von uns, die draußen sitzen, ist nicht röter als das Blut der Protestierenden, die jetzt im Iran sind. Und deswegen geht es darum, zu investieren und zu riskieren und keine Angst zu haben und das zu überwinden.
Das Regime im Iran. In Fazit geht's jetzt weiter mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Affäre um Korruption und Vorteilsnahme beim Rundfunksender Berlin-Brandenburg führt zu einer weiteren personellen Konsequenz. Die zur Geschäftsleitung gehörende juristische Direktorin Susan Lange wurde vorerst von ihren Dienstpflichten entbunden. Dies geschehe im gegenseitigen Einvernehmen und bis zur Klärung von Vorwürfen, teilte der Sender mit. In dieser Woche war bekannt geworden, dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen den RBB auf zwei Geschäftsleitungsmitglieder ausgeweitet hat. Zu ihnen zählt Lange. Es geht dabei um den Verdacht der Untreue und Beihilfe zur Untreue mit Blick auf die Einführung eines variablen Vergütungssystems und Gehaltsfortzahlungen an Mitarbeiter, die keine Beschäftigung mehr ausüben. Der Schriftsteller und Musiker Max Gold hat den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis Deutsche Sprache erhalten. Nach Angaben der Eberhard-Schöck-Stiftung, die den Preis vergibt, hatte die Jury entschieden, Gold sei ein Meister der kleinen Formen, ein strenger Stilist, doch gleichzeitig offen für sehr freie poetische Formen. Zudem sei er ein wirkmächtiger Kritiker schludriger Sprache, in der sich schlampiges Denken offenbare. Die Stiftung verleiht den Kulturpreis Deutsche Sprache seit 2001 für besondere Verdienste um die deutsche Sprache. Jakob-Grimm-Preisträger und Preisträgerinnen sind unter anderem Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Frank Schirmacher, Loriot, Ulrich Tukur, Katharina Thalbach, die Fantastischen Vier und Hertha Müller. Der britische Künstler, Filmproduzent und Hochschullehrer Isaac Julian ist mit dem Goslarer Kaiserring 2022 geehrt worden. Der 62-Jährige nahm die Auszeichnung bei einer Veranstaltung in der Goslarer Kaiserpfalz entgegen. Julian durchbreche Barrieren zwischen verschiedenen künstlerischen Disziplinen, indem er Film, Tanz, Fotografie, Musik, Theater, Malerei und Skulptur verbinde, so die Preisjury. Seine Arbeit greife wichtige gesellschaftliche und menschliche Themen der Zeit auf. Der seit 1975 jährlich vergebene Ring besteht aus einem in Gold gefassten Aquamarin, in den das Siegel von Kaiser Heinrich IV. Eingraviert ist. Der Deutsche Kinderbuchpreis geht in diesem Jahr an Grimm und Mörchen, ein Zesel zieht ein, von Stefanie Schneider und mit Illustrationen von Stefanie Scharnberg. Das teilte die Zeitfrachtgruppe in Leipzig mit, deren Eigentümerin Jasmin Schröter den mit 100.000 Euro dotierten Preis stiftet. Eine Erwachsenenjury habe zunächst aus fast 250 eingereichten Titeln eine Shortlist von 10 Büchern erstellt. Das letzte Wort habe dann eine Kinderjury gehabt. Im Siegerbuch geht es um einen einsamen Buchhändler, der durch einen neuen Mitbewohner etliche Abenteuer erlebt.
Krieg. Einst wurde er für ein Naturgesetz gehalten. Die Gewalt gegen Menschen rückte erst viel später in den Mittelpunkt. Wie Krieg in der bildenden Kunst verarbeitet wurde, und zwar von der Renaissance bis zur Gegenwart, das zeigt seit heute das Kunstmuseum im Schweizer Winterthur. Die Ausstellung Kunst und Krieg von Goya bis Richter hat David Schmidhauser kuratiert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Ihnen, Frau Wuttke.
Mit welchem Künstler beginnen Sie die Ausstellung?
Wir machen auf mit Albrecht Dürer und zeigen dabei seine Johannesapokalypse. Eines der wegweisenden Werke, wie ich meine, nicht nur für unsere Ausstellung, sondern allgemein im europäischen Kontext.
Und warum stehen Druckgrafiken im Zentrum?
Wir haben im Verlauf der Ausstellungsvorbereitungen festgestellt, das war so ein bisschen auch die Arbeitsthese, aber wir haben dann wirklich gemerkt, dass wenn die Künstler aus freien Stücken sich dem Krieg zuwenden, also nicht im Dienst eines Herrschers, Propagandaarbeit, wenn man so will, machten, dass ihnen dann meistens ein Bild nicht genügte. Goya machte 82 Bilder des Krieges und die Druckgrafik ist klein, sie ist privat, sie wird nicht in großen Räumen und in Palästen gezeigt, sondern ja, es ist ein subjektiver Zugang.
Um nochmal auf Dürer zurückzukommen, der Bezug vor über 500 Jahren zur Bibel, die Apokalypse, wird das dem Publikum genauso ausführlich erklärt wie der Grund, weshalb die Druckgrafiken in dieser Ausstellung im Vordergrund stehen und was sie dann von sozusagen den Schlachtengemälden unterscheidet?
Ja, das versuchen wir natürlich. Wir haben die einzelnen Serien jeweils mit Wandtexten erklärt. Wir haben ein ausführliches Digitalprogramm auch geschaltet. Ich glaube aber, dass die Bilder auch sehr stark für sich sprechen, weil Dürers Apokalypse steht wirklich am Anfang der Druckgrafikserie, die sich mit der Katastrophe auseinandersetzt und war dabei wirklich wegweisend. Und ich glaube, das sieht man den Bildern auch einfach so an.
Das Wegweisende zeigt sich bei wem? Wie weit wirkte Dürers Apokalypse? Bis zu wem?
Man kann eigentlich sagen, dass Dürer bis heute seine Wirkung nicht verloren hat. Praktisch alle Kundschaften haben ihn gekannt. Gerade die apokalyptischen Reiter haben sich ins europäische Bildgedächtnis schon stark eingeprägt. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass mit dem Antikriegsfilm Apocalypse Now die Engführung von Apokalypse und Krieg abermals aufscheint, wie es schon bei Dürer der Fall ist.
Aber dann ohne den Bezug auf die Bibel, oder muss man den immer mitdenken?
Nee, das mit der Bibel, das ist schon noch sehr aus dem, sagen wir, 15. Jahrhundert herausgedacht. Natürlich, das war damals das populäre Buch. Das hat Dürer ja illustriert. Nachher wird es dann schon handfester, realer. Da setzt man sich dann schon stark mit den eigentlichen Gegebenheiten auseinander. Die Bibel steht noch am Anfang, aber in der Moderne wird das dann gewissermaßen obsolet.
Und wenn Dürers Apokalypse die Ausstellung eröffnet, wohin führen Sie dann das Publikum? Was sind die Stränge, die Sie gelegt haben in der Ausstellung?
Wir haben versucht, aus jedem Jahrhundert ein tolles Beispiel zu zeigen. Wir beginnen mit Jacques Callot und seinen Misère de la Guerre, den Schrecken des Krieges, die als Meilenstein gilt, weil es hier zum ersten Mal die Auswüchse des Krieges auf die Zivilbevölkerung gezeigt wird. Wir fahren dann weiter mit Tiepolo und ein großer Schwerpunkt liegt auf Goya, der mit seinen Desastres de la Guerra wirklich eines der kompromisslosesten Werke der Neuzeit überhaupt geschaffen hat. Und spannen dann den Bogen bis hin über Käthe Kollwitz und Otto Dix bis zu Gerhard Richter und enden dann mit Harun Farocki, die allesamt auf ihre Weise in der Serie, in der intensiven subjektiven Beschäftigung mit dem Krieg Wegweisendes geleistet haben.
Sie haben es schon angerissen, aber welche Bilder, welche Perspektiven genau haben Sie für den Ersten und Zweiten Weltkrieg gewählt?
Das sind natürlich riesige Themen und für den Ersten Weltkrieg haben wir ein sehr tolles, sehr außergewöhnliches Werk des Schweizer französischen Künstlers Felix Vallotton, zeigen aber auch ein ganz frühes Werk von Otto Dix, das noch während dem Krieg entstanden ist, wo von der neuen Sachlichkeit noch gar nichts zu spüren ist, die sehr expressiv und blutig daherkommt. Und den Zweiten Weltkrieg, den versuchen wir nicht direkt jetzt auf den Holocaust einzugehen. Das wäre auch als Thema dann zu umfassend gewesen. Wir zeigen da aber eine schöne Arbeit von Alberto Giacometti und eine ganz wunderbare Bilderrolle, 5 Meter lang, von Franz Masereel, ein Riesending, wo er seine Flucht aus Paris 1942 zeigt.
Er gilt ja als einer der Erfinder der Graphic Novel. Vielleicht können Sie uns diese 5 Meter schwarz auf weiß ein bisschen schildern.
Ja, gerne. Also es ist nur etwa 20 Zentimeter hoch. Über 5 Meter erstreckt sich dann die Geschichte. Man kann das abschreiten. Es ist beinahe wie ein Film, also ein Panorama, ein cineastisches Erlebnis geradezu. Es beginnt mit Flugblättern, die über Paris runterfallen. Und dann kommen die Flugzeuge über dem Himmel. Ein Flugzeug hat sogar einen Totenschädel vorne drauf. Und die Wolken und der Rauch verdichtet sich dann. Und daraus strömen dann die Menschenmassen und fliehen, wo sie abermals bombardiert werden. Und das Schöne ist auch, dass wir einen Bezug zur Winterthur haben, weil es war ein Winterthurer Sammler, der ihm diese Rolle zur Verfügung gestellt hat und bei dem war er zu Hause während dem Krieg und er hat ihm dann diese Bildrolle, die er aus China mitgebracht hat, zur Verfügung gestellt und darauf hat er dieses Panorama dann gezeichnet.
Sie haben sich jetzt lange Zeit mit der Kunst und dem Krieg beschäftigt und in der Abteilung, die Sie Gegenwart nennen, Sie haben Gerhard Richter schon erwähnt und Harun Farocki, was an dessen Film über Kriegsführung ist für Sie auch noch 8 Jahre nach seinem Tod so exemplarisch, dass es für Sie ins Hier und Heute gehört?
Farocki setzt sich in seiner Serie, die heißt Ernste Spiele, setzt sich damit auseinander, was die Virtualität und das künstliche Bild für eine Rolle spielt im Krieg. Und ich glaube, das kann man ganz gut auf das Hier und Heute beziehen, denn gerade in unserer Bilderflut und gerade in Zeiten von Fake News ist es doch eine große Frage, was ist Realität, was ist künstlich, was ist inszeniert, was ist falsch, was ist richtig, wie gehen wir mit Bildern um und was macht es mit uns heute, wenn wir künstliche Bilder sehen, wenn wir Aufnahmen sehen aus dem Weltall beispielsweise, die dann eben nicht mehr die Opfer zeigen, sondern nur noch Präzisionsbomben von oben. Das sind Fragen, die moderne Kriegsführung eigentlich bis heute berühren und damit auch unser Erlebnis oder unser Zuschauen, unsere Rezeption des Krieges über die Medien oder andere Mittel in Frage stellen und auf ein genaues Hinschauen auffordern.
Und vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, wie standen Sie dann, als die Ausstellung fast fertig war oder möglicherweise Sie auch noch in der Entscheidungsphase waren, vor Dürers Apokalypse?
Ich glaube, was Dürer geschafft hat, ist, Bilder zu geben und Bilder zu liefern, der Katastrophe gewissermaßen ein Gesicht zu geben. Und damit hat er den Weg geebnet, auch für etwas, wie ich es vielleicht ein bisschen despektierlich sage, dieses moderne, voyeuristische, was wir auch selber am Krieg erleben, dass man eben auch gerne mal hinschaut bei solchen Sachen. Dürer hat es geschafft, der Katastrophe im Ausdruck zu verleihen. Und damit steht er gewissermaßen wie als Prototyp dann für die ganzen nachfolgenden Künstler.
Sagt David Schmidhauser, seine Ausstellung Kunst und Krieg von Goya bis Richter ist bis zum 12. Februar im Kunstmuseum Winterthur zu sehen. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
Die russische Seele, einerseits ist sie sprichwörtlich, andererseits hat Wladimir Putin diesen melancholisch schönen Begriff mit seinem Krieg in der Ukraine vergiftet. Den russischen Menschenkenner und Seelenversteher Anton Tschechow hat Tom Lutz heute Abend in München präsentiert unter dem Titel »Warten auf Platonow«. Worum es geht? Um das Missverstehen.
Ich verstehe überhaupt nichts mehr. So, nein, jetzt reicht's. Ich habe noch Text. Entweder bin ich durch das Alter schon so abgestumpft, oder ihr alle seid schon so gescheit geworden und nur ich, auch wenn ihr mich totschlagt, kapiere überhaupt nichts mehr. Danke.
Jetzt reicht's. Es reicht. Wenn wir belehren, ist das Jahr alles viel zu düster. Zu düster. Stichwort.
Ach ja. Wann wird mal endlich wieder Ruhe im Haus?
Aus Warten auf Platonow im Münchner Cuvier-Theater. Das fragmentarische Frühwerk von Tschechow ist auch unter dem Titel Die Vaterlandslosen bekannt. Inszeniert von Hausregisseur Tom Lutz, unser Theaterkritiker ist Sven Riklefs, in einem der von Tschechow so geliebten heruntergekommenen Gutshäuser in der Provinz trifft der Lehrer Platonow auf vier Frauen, die sich in ihn verlieben. Was passiert, bis die Hausherrin ihn erschießt?
Naja, das wäre sozusagen der Plot, was Sie da beschreiben, wenn Tom Lutz hier in München tatsächlich Platonow erzählen wollen würde. Das tut er aber gar nicht.
Ach was.
Das Projekt ist zwar sicherlich mal in der Auseinandersetzung mit diesem tschechowschen Erstling gestartet, von dem man sagt, es trüge schon alle Motive und den typischen Tschechow-Sound in sich, obwohl das ein 18-Jähriger geschrieben hat. Es hat sich dann aber tatsächlich dieses Projekt auf sein Gesamtwerk ausgeweitet, auch auf die Erzählungen. Und das heißt, der Text setzt sich nun in diesem Stück mit dem Titel Warten auf Platonow aus Motiven und Fragmenten aus eben dem Gesamtwerk von Tschechow zusammen. Aufgemischt hat man mir gesagt mit bisweilen wohl eigenen Textpartikeln. Da heißt das Stück eben Warten auf Platonow und ganz dem Titel entsprechend taucht dieser aber nie auf. Das heißt, er wird immer nur erwartet, er wird angekündigt, vielleicht einmal durch ein Fenster gesehen. Das heißt, das Ganze hat nicht nur im Titel etwas auch von Beckets Warten auf Godot, wobei Tschechow ja als Vorläufer von Beckett gilt. Und tatsächlich ist auch das Warten ein ganz großes Thema bei Tschechow. Also das Leben als Warten, das Leben als ewige Wiederholung des Immergleichen und das Leben, die typische tschechowsche Vergeblichkeit, das ist dieser Grundsound in diesem ja melancholischen Tschechow-Potpourri.
Und mit welchen theatralischen Mitteln wird es präsentiert?
Tom Lutz kommt in seinem Theaterschaffen ja ganz stark immer auch von der Musik und vom Sound her. Diesmal würde ich sagen, kommt er das ganz besonders. Und er hat in einem Text vorab die Funktionsweise von Tschechows Texten sehr interessanterweise mit der Gebrauchsanweisung für selbstspielende Klaviere verglichen. Also da, wo so gelochte Papierstreifen reingezogen werden und dann spielt dieses Klavier immer das Gleiche. Er stellt dabei zugleich die Frage, ob der Mensch, so wie er eben tatsächlich von Tschechow immer wieder beschrieben worden ist, ob der überhaupt einen Handlungsspielraum hat in seinem Leben oder ob der nur ein einzelner Ton ist, wie Lutz sagt, in einer Symphonie des großen Komponisten Natur. Und diesen Gedanken, diesen ja, melancholisch schönen Tschechow-Gedanken hat Lutz nun tatsächlich auf der Bühne im Cuvier-Theater umgesetzt, wobei er 10 Spieler auf die Bühne schickt, 5 Frauen, 5 Männer, alle in Schwarz-Weiß gekleidet, wie eine Klaviatur, 10 Spieler, 10 Finger hat der Klavierspieler. Und diese 10 spielen ihre tschechowschen Szenen, Partikel und Wiederholungen des Ewiggleichen auf einem im leeren Bühnenraum stehenden Treppengerüst. 18 Stufen rauf, kleines Podest, 18 Stufen runter. Wobei diese Stufen immer mal wieder verschiedenst klingende Klaviaturen sind. Das heißt, jeder Ton ist ein Schritt, was dann natürlich zum Spiel herausfordert, zur Choreografie wird. Wer spielt mit wem? Wer tritt auf welche Stufe? Das heißt, die Frage stellt sich, oder mir hat sich, während ich das angeschaut habe, die Frage gestellt, macht der Mensch die Melodie oder bewegt die Melodie in diesem Theater und vielleicht auch im Leben den Menschen?
Wenn Sie sagen, dieser Abend besteht aus dem schönsten Melancholischen von Anton Tschechow, wie haben Sie sich denn gefühlt? Hat diese Melancholie Sie angefasst, zusammen mit der Musik, so wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben?
Naja, die Textcollage macht tatsächlich sehr deutlich, was Tschechow in seinem Werk zu beschreiben sucht. Dieses sich wegsehen und nirgendwo ankommen, dieses nicht zueinander können und es missverstehen eigentlich, das nicht zuhören, diese ganze Lebensvergeblichkeit. Und zugleich setzt Lutz dagegen diese Musik, dieses Musikalische, mit deren Hilfe es dann doch wieder Begegnungen gibt. Es gibt Spiel, es gibt Gemeinsamkeit, es gibt Choreografie, es gibt ein Zueinanderfinden, es gibt ein Singen, ein gemeinsames Singen. Wenn das auch nur immer nur für Augenblicke oder für Momente ist, dann hat das doch etwas sehr, sehr Versöhnliches in dieser Melancholie. Und sonst würde der tschechowsche Mensch ja völlig verloren da in dieser Schöpfung beziehungsweise auf der leeren Bühne des Münchner Cuvier-Theaters herumstehen. Und diese feinfühlige Ambivalenz, das ist die ganz große Qualität dieses Abends, der zugleich dann auch wirklich eine großartige und harmonisch-spielerische Ensembleleistung ist, dieser 10 Spieler da auf der Bühne. Das heißt, da setzt sich viel von dieser Melancholie um und gleichzeitig bleibt es ein schönes Spiel.
Sven Rickleffs über Warten auf Platonow. In München am 14. und 24. Oktober gibt's die nächsten Vorstellungen. Arno Ozesek hat in die Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche geschaut. Über das ein oder andere Thema und von der ein oder anderen Person haben Sie heute in Fazit schon gehört.
Zunächst eine Reisewarnung. Falls du eine Frau kennst, falls du eine Frau liebst, falls du vorhast, jemals eine Frau zu kennen oder zu lieben oder falls du eine Frau bist, fahr nicht nach Malta, hieß es in der Tageszeitung. Das Zitat stammt von dem US-Amerikaner John Wildreyer. Seiner Lebensgefährtin Andrea Prudente war auf Malta nach Schwangerschaftskomplikationen erklärt worden, der Fötus sei nicht lebensfähig, dennoch wurde ihr die Abtreibung verweigert. Nun verklagt Prudente den Staat Malta und das befand die Taz-Autorin Dina Riese für gut. Alle Menschen sollten sich ein Beispiel nehmen an Andrea Prudente und Abtreibungsverbote als das benennen, was sie sind. Menschenrechtsverletzungen, die überall auf der Welt ein Ende haben müssen. Die Taz feierte auch eine andere engagierte Frau, sogar mit einem ganzseitigen Foto. Nämlich die Schauspielerin und Apachin Sechin Littlefeather, die im März 1973 in Mokassins und besticktem Wildlederkleid auf die Bühne der American Awards getreten war und verkündet hatte, Marlon Brando werde wegen des rassistischen Umgangs mit den Indigenen Amerikas und wegen deren Darstellung in den Filmen Hollywoods den Oscar für seine Rolle in Der Pate nicht annehmen. Nur wenige im Oscar-Publikum applaudierten, der Rest buhte, unterstrich Doris Akrab. Westernheld-Darsteller John Wayne soll hinter der Bühne getobt haben und von 6 Sicherheitsmännern festgehalten worden sein. Das weiße Amerika war geschockt. Nie zuvor war eine indigene Person auf der größten Bühne der Filmstars zu sehen gewesen. Schon gar nicht live im Fernsehen. Doris Akrab in der Taz. Übrigens, Im vergangenen Juni erhielt Littlefeather ein Entschuldigungsschreiben von der Academy of Motion Pictures Art and Science. Am 2. Oktober ist Littlefeather gestorben. Hart angegriffen wurde unterdessen Annalena Baerbock. In der Neuen Zürcher Zeitung echauffierte sich der Autor und Psychologe Ahmad Mansour über Baerbocks Behauptung, die aktuelle Gewalt gegen Frauen in Iran habe mit Religion und Kultur nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist ein neuer Tiefpunkt in der Unfähigkeit, die Ursachen für Terror, Unterdrückung und Ungleichberechtigung zu erkennen. Aus Angst vor dem Islamophobie-Vorwurf fällt die deutsche Außenministerin mit ihrer Aussage vielen Frauen in den Rücken. Dies nicht nur in Iran, sondern auch in anderen muslimischen Ländern und in Europa. Sie verbreitet ungewollt islamistische Propaganda. Eine feministische Außenpolitik, für die Annalena Baerbock offiziell eintritt, sollte anders aussehen. Die iranischen Frauen kämpfen gegen anti-emanzipatorische Vorschriften, gegen ein System der Unterdrückung im Namen des Islams, hob Ahmad Mansour in der NZZ hervor, die übrigens, wenn Sie diese Abschweifung erlauben, in ihrer Besprechung der Zürcher Ausstellung Aristide Maillol, Die Suche nach Harmonie, ein Zitat des französischen Bildhauers besonders hervorhob. Wenn ich ein Mädchen vorbeigehen sehe, ziehe ich sie mit meinen Augen aus und sehe Marmor unter ihrem Rock. Apropos Bekleidung. Der Spiegel fragt im Interview mit der Modetheoretikerin Barbara Finken als erstes: Frau Finken, Sie gelten als glamouröseste Professorin Deutschlands. Was tragen Sie denn heute? Antwort Finken: Glissander und eine Jacke aus der letzten von Alexander McQueen signierten Kollektion. Die Strümpfe und Handschuhe sind von Sibylle, einer Wiener Modeschöpferin. Von Genderfluidität, dem fließenden Wechsel zwischen Geschlechtsidentitäten, hält Finken wenig. Ich bezweifle das Konzept der sogenannten Genderfluidität als Befreiungsbewegung. Denn man kann nicht alle Klischees ad acta legen und man kann auch nicht viele Geschlechter sein. Man kann die binären Stereotypen gegeneinander führen, durchkreuzen und dadurch aushebeln. Dabei geht es nicht um Synthese, sondern um Ironisierung. Um auch einen Mann ins Spiel zu bringen. Günther Wallraff ist 80 Jahre alt geworden und das motivierte Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung zu großem Lob. Der Undercover-Reporter Wallraff war und ist hartnäckig und ernsthaft. Sein Türke Ali bleibt eine Sternstunde. Genauso sein Bericht aus dem Inneren des Spiegel-Imperiums als Mann, der bei Bild Hans Esser war. Viele Journalisten, die heute langsam auf die Rente zugehen, sind auch seinetwegen Journalist geworden. Für die Wochenzeitung Die Zeit rief Christoph Arment in Köln an und wollte wissen, wie der Jubilar den Geburtstag feiert. Antwort Wallraff: Ja, hallo, wie schön, dass du anrufst. Danke, danke. Du, ich muss jetzt gleich los. Ich habe Obdachlose eingeladen. Wir feiern gemeinsam. Die warten auf mich. Ruf mich später am Abend nochmal an. Ja, tschüss, tschüss. Unisono feierten die Feuilletons die Schriftstellerin Annie Ernaux, Literaturnobelpreisträgerin 2022. In der Tageszeitung Die Welt bemerkte Martina Meister: Die Freude ist so groß, auch weil Ernaux eine Frau ist. Sie hat den Literaturnobelpreis als Frau verdient, gerade weil sie nicht ihr Geschlecht zum Thema ihrer Bücher gemacht hat, sondern die Strukturen einer Gesellschaft, die Frauen Grenzen setzt, Hürden in den Weg stellt, ihnen nicht dieselben Rechte einräumt. Ihr Schreiben ist ein leises, aber kraftvolles Widersprechen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung feierte Sandra Kegel die Werke Ernaux als ein fesselndes Projekt der Selbsterkundung. Sie selbst nennt sich eine Archäologin in eigener Sache. Tatsächlich betreibt sie so etwas wie autoethnologische Forschung. Diese Erinnerung in Endlosschleife erhält dabei mitunter etwas quälend Radikales. Die Autorin interessiert der Abgrund zwischen der ungeheuren Wirklichkeit eines Geschehens in dem Moment, in dem es geschieht, und der merkwürdigen Unwirklichkeit, die dieses Geschehen Jahre später annimmt. Dass hierzulande nun auch Ernaux teils problematische politische Statements bekannt werden, bewegte den FAZ-Autor Niklas Bender zu der trockenen Bemerkung: Ihre Positionen sind viel unbequemer, als man rechts des Rheins denken und links des Rheins sagen mag. Natürlich ist Ihnen ohne langes Überlegen klar, welches Land rechts und welches links des Rheins liegt. Aber ob so oder so, wir hoffen, dass Ihre Erwartungen an diesen Sonntag mit einer optimistischen SZ-Überschrift übereinstimmen. Sie lautete: Wird ein großer Spaß.
Arno Ozeseks Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.